ein großer Vorteil der Stammzelltransplantation ist, wenn alles gut geht, ist der Patient geheilt. Mit dieser Einschränkung des Wenns, es geht nicht immer gut, es kommt auch auf den Patienten an, auch auf Vorerkrankungen, auch darauf, wie gut der Spender passt, logischerweise. Aber es ist eine der Therapien, mit denen wirklich eine vollständige Heilung erreicht werden kann. Und das ist bei ganz vielen anderen Therapieformen eben nicht der Fall. Die kann man langfristig behandeln und zurückdrängen, aber man bleibt immer krank als Patient und die Stammzelltransplantation kann heilen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und begrüße auf meinem Bildschirm Thilo Mengling von der DKMS. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, schönen guten Tag und ja, gerne.
Wir reden in dieser Folge über Blutkrebs bzw. Leukämie und ja, was man dagegen tun kann. Es gibt eine Reihe von bösartigen Erkrankungen, die damit einhergehen. Und in vielen Fällen ist die Stammzelltransplantation ja die einzige Möglichkeit, um wieder gesund zu werden. Darüber wollen wir sprechen, über Stammzellenspende und auch Transplantation. Ein, ja, ich würde sagen, für viele abschreckendes Thema. Viele kommen damit in Berührung, weil sie einen Flyer im Briefkasten haben, wo sie aufgerufen werden, Spender zu werden. Was alles dahinter steckt und wie das abläuft, das wollen wir gerne zusammen klären. Herr Mengling, vorab erstmal, um Blutkrebs allgemein zu thematisieren, was verstehen wir darunter, welche Formen gibt es da?
Blutkrebs ist ein interessantes Wort. Das gibt es in der deutschen Sprache eigentlich noch gar nicht so lange. Eigentlich ist das eine einfache Bezeichnung für bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems. Und das blutbildende System besteht aus einer ganzen Reihe verschiedener Zellen. Also die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen, die Blutplättchen, die kennt man im Regelfall. Aber es gibt auch viele unterschiedliche Art und Weise Blutkörperchen. Und dazu gibt es eine ganze Reihe an Vorgängerzellen. Und all diese Zellen können in irgendeiner Weise entarten. Das heißt, sie vermehren sich unkontrolliert, sie verlieren ihre Funktionsfähigkeit, sie wachsen verdrängend, also verdrängen die Zellen in ihrer Umgebung, oder sie können sich auch so ineffektiv vermehren, dass überhaupt keine Blutbildung mehr stattfindet. Das meint man einfach mit Entartung. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Formen von Blutkrebs, die auch relativ unterschiedliche Symptome machen können und auch sehr unterschiedliche Therapien erfordern.
Was sind das dann so für Symptome?
Klassische Symptome dabei sind Abwehrschwäche, man wird sehr schwach, also insgesamt sehr schwach, Leistungsfähigkeit eingeschränkt, gerade bei jüngeren Menschen. Also Blutkrebs ist eine der Krebsformen, die auch jüngere Menschen, also auch in Kinder sowohl als auch 20-, 30-Jährige befällt, bei denen das eher auffällt. Die sind dann wirklich sehr müde, haben so leichte Blutungen in der Haut, das sind so punktförmige Blutungen, das sind ganz klassische Zeichen dabei. Gerade bei den jüngeren Menschen fällt das halt auf, bei älteren Menschen sind oft andere Vorerkrankungen, die es nicht so eindeutig machen, aber bei Jungen ist das so das relativ Typische. Und es fällt auf sehr häufig auch eher zufällig bei Blutbildkontrollen.
Wollte ich jetzt gerade sagen, also sowas wie einen Herzinfarkt zum Beispiel, da spüre ich direkt einen Schmerz, das kann ich örtlich zuordnen, dann weiß ich, okay, irgendwas muss mit meiner Pumpe nicht in Ordnung sein. Bei Blutkrebs ist es dann so ein bisschen anders versteckter, höre ich da jetzt so raus?
Es ist nicht so eindeutig. Also es gibt so diesen klassischen Begriff der B-Symptomatik, macht man bei vielen Krebserkrankungen. Das ist halt so Schwäche, Abgeschlagenheit, geschwollene Lymphknoten. Also eine Kombination von Sachen, wo man sich, wenn die ein paar Tage bestehen, dann hat man einen grippalen Infekt. Wenn die aber nach 3 Wochen noch nicht weg sind, das auch der allgemeine Weg, dass man dann deswegen mal zum Arzt gehen sollte, weil sich unter anderem Blutkrebs dahinter verbergen kann. Das ist eher diese Art Symptom. Es kann auch selten mal bei manchen Formen zu Gefäßverschlüssen zum Beispiel kommen. Das ist auch noch ein Fall. Aber wie gesagt, starke Infektanfälligkeit, aber Müdigkeit, Abgeschlagenheit, diese unspezifischen Symptome, die über längere Zeit bestehen, sind das eher typische.
Und ich finde es dann raus, indem ich das Blut untersuche, oder?
Ja, das kommt so ein bisschen auf die Form an. Es gibt also Formen dabei, in denen es sich quasi auf den allerersten Blick in dem Blutbild jeder Medizinstudent dann sofort sehen kann, wenn er sich das Blutbild anschaut, anhand der Zahlenwerte oder unter dem Mikroskop, dass da was in der Richtung dahinter steht. Es gibt auch andere Formen, die man nicht so leicht am Blut feststellen kann, aber wenn dann zum Beispiel Lymphknoten vergrößert tastbar sind, dann geht man halt in bildgebende Verfahren, also MRT oder CT und der Größenordnung, wenn die Zellen oder die entsprechenden Bereiche dann vergrößert sind, dann macht man häufig auch eine Gewebeprobe, um das eben unter dem Mikroskop nachzuweisen. Es gibt auch moderne Methoden, dass man eher auf einer molekularbiologischen Ebene genauer charakterisiert und Marker anschaut, aber typischerweise stellt man die Diagnose anhand des Blutbildes oder bestimmter Gewebeproben.
Kleiner Einschub an dieser Stelle, bevor wir weiter intensiver ins Detail gehen, weil wir gerade ja schon über Symptome und Co. gesprochen haben. Wenn ihr Fragen zu eurem Körper oder zu Beschwerden und solchen Sachen habt, vielleicht auch gerade am Wochenende und euer Arzt ist nicht erreichbar, ist uns allen schon mal passiert, dann bietet die Heimatkrankenkasse einen tollen Service an, wie ich finde. Es gibt ein Ärzte-
Telefon.
An 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ist die Nummer erreichbar. Die medizinische Beratung ist für Versicherte der Heimatkrankenkasse auch kostenfrei. Oder vielleicht habt ihr auch einen Befund bekommen, würdet aber gerne noch so euch eine zweite Meinung einholen. Dann könnt ihr das auch als versicherte Person der Heimatkrankenkasse über dieses Ärztetelefon kostenlos tun und unverbindlich eine unabhängige zweite Meinung einholen. Finde ich einen tollen Service, kannte ich bis dato nicht. Infos dazu packe ich euch in die Beschreibung zu dieser Folge. Kommen wir damit zurück zu unserem Thema. Über Symptome haben wir ja jetzt schon gesprochen. Wie sieht es denn mit Ursachen für Blutkrebs aus? Gibt's da, also geht's da um Vorerkrankungen in der Familie, genetisch bedingte Natur?
Eher selten. Also genetisch bedingt ja, es gibt sehr ausgefallene genetische Tumoranfälligkeitssyndrome, bei denen auch Leukämien vermehrt vorkommen. Aber das sind dann so einzelne Fälle, wer das hat, weiß das. Es gibt leichten Hinweis dabei, dass es bei manchen Formen, also wenn es sehr viele Fälle davon in der Familie gab, dann besteht ein leicht erhöhtes Risiko. Das geht aber nicht in die Kategorie, das ist jetzt ein eindeutiges Gen, das man kennt und das Risiko ist 10-mal so hoch. Was wirklich eindeutig ist, also es gibt ein, zwei sehr eindeutige und klare Auslöser, die auch bekannt sind, die auch durchaus ein bisschen eine Rolle spielen. Und das sind Patienten, die eine Chemotherapie oder Strahlenbehandlung erhalten haben wegen einer anderen Krebserkrankung. Die haben tatsächlich ein relevantes und fast schon im einstelligen Prozentbereich Risiko, danach auch noch eine Blutkrebserkrankung zu entwickeln. Ansonsten gibt es noch sehr lange, es gibt einige wenige anerkannte Berufskrankheiten nach sehr langer Kontakt mit organischen Lösungsmitteln, aber das sind ganz seltene Fälle. Also die einzige, sagen wir mal, häufige Ursache, weil doch eine Reihe von Patienten eine vorherige Krebserkrankung haben, die eine Rolle spielt, sind eben diese vorangegangenen Therapien. Klar, nach Hiroshima gab es auch mehr, aber das sind ja Sondersituationen. Und aber die allergrößte Zahl von Blutkrebserkrankungen hat keinen bekannten Auslöser. Also nicht so wie Lungenkrebs und Rauchen, ja, wo man klare Zusammenhänge herstellen kann. Das gibt es außer dieser Chemotherapie und das weiß man dann ja als Patient, dass man das hatte. Außer dieser Chemo- und Strahlentherapie gibt es keine eindeutigen Auslöser.
Und es gibt auch nicht irgendwelche, sag ich mal, Altersklassen, die besonders stark betroffen sind, in denen es besonders stark auffällt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen generell von Blutkrebs betroffen sind.
Ja, das kann man in Deutschland recht gut sagen. Also ganz grundsätzlich, wenn das jemand interessiert, man bekommt beim Robert-Koch-Institut ganz fantastische Zahlen zu Krebserkrankungen in Deutschland. Einfach googeln und nachlesen. In der Größenordnung kann man sagen, es ist im Augenblick da in etwa 45.000 Menschen in Deutschland, die nach deren Statistik an Blutkrebs erkranken. Die Statistik stimmt auch. Es ist bloß so, dass eine relativ häufige Form, das weiß natürlich das RKI, in dieser Statistik nicht erfasst ist. Das heißt, wir würden so von 50.000 bis 60.000 neuen Patienten ausgehen in Deutschland.
Jedes
pro Jahr.
Jedes Jahr,
ja, genau. Und interessant ist das falsche Wort, aber das etwas Ungewöhnliche sind die Altersgruppen. Natürlich sind alte Menschen von vielen der Leukämieformen recht häufig betroffen. Alte Menschen bekommen einfach mehr Krebs, also auch dem Fall. Aber es gibt eben auch Leukämieformen, die zum Beispiel bei Kindern unter 15 Jahren ist die akute lymphatische Leukämie die häufigste Krebserkrankung. Die sind zwar verhältnismäßig selten betroffen unter den Blutkrebserkrankungen, aber in der Altersgruppe sind dann eben die Leukämien besonders wichtig. Und auch bei den etwas älteren, bei den jüngeren Erwachsenen gibt es eben auch da, neben Melanomen und Brustkrebs und Hodenkrebs spielen auch da die Leukämien und Blutkrebserkrankungen eine sehr große Rolle. Bei den alten Menschen ist es dann nicht mehr der häufigste Krebs.
Therapiemöglichkeiten, Chemotherapie, einer der Klassiker, vermute ich mal, die man benutzt.
Wie Sie auch schon sagen, klassischer, das ist die klassische Chemotherapie. Die Strahlentherapie kann man da im Prinzip so ein bisschen mit dazu nehmen, weil der Wirkungsmechanismus ähnlich ist. Das sind Medikamente, Zellgifte, aber Strahlentherapie wirkt ähnlich, die alle Gewebe, die sich schnell vermehren, töten. Also alle Zellen, die in der Zellteilung sind, werden dann abgetötet. Und das erklärt auch die klassischen Nebenwirkungen. Haarausfall, das ganz Typische, was dabei mit einhergeht. Das erklärt auch, weil diese Strahlenschäden oder Chemotherapie, die setzen Erbgutschäden, die dann zu anderen Krebserkrankungen führen können. Also ist immer so der Punkt dabei. Das heißt, die funktioniert, die klassische Chemotherapie, die ist auch immer noch Standard in vielen Erkrankungsfällen, aber sie ist halt doch ein bisschen eine holzhammer Methode, die alles niederknüppelt, was sich vermehrt. Und seit etwa 20 Jahren gibt es vermehrt Medikamententherapie für Blutkrebsformen, die sich wesentlich feinmechanischer an die Tumorzellen wenden. Also das sind dann im Regelfall Hemmstoffe oder Antikörper und die Hemmstoffe unterbinden klassischerweise Signalwege, aber eben nur in diesen Zellen, also das sagen wir in den Blutkrebszellen, nicht in allen Zellen, sondern gezielt in den Blutkrebszellen. Und die Antikörper töten dann zwar auch Zellen ab, aber gezielt die Linie, also in dem Fall meistens nicht nur die Krebszellen, aber die Zelllinie, aus der diese Krebszellen besteht und eben nicht die Haarzellen oder irgendwas anderes. Das heißt, die Nebenwirkungen, die haben auch schwere Nebenwirkungen anderer Art, aber sind nicht so breit und ein bisschen kalkulierbarer. Und da gibt es auch Medikamente dabei, die wirklich langfristig sehr gut verträglich sind. Es gibt ein sogenannter Tyrosinkinase-Inhibitor. Das ist einer von diesen Botenstoffen, also ein Stoff, der einen Signalweg blockt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, der vor etwa 20 Jahren eingeführt wurde und der tatsächlich die Therapie einer der häufigeren Leukämieformen völlig verändert hat. Die wurden früher transplantiert oder klassische Chemotherapie. Mittlerweile bekommen die im Prinzip die Pille gegen Krebs. Die ist recht gut verträglich. Die kann man über viele Jahre einnehmen und inzwischen gibt es schon die ersten, die gar nicht mehr brauchen. Also nach langer Einnahmezeit kann man die absetzen. Das heißt, brauchte dann weder eine Chemotherapie noch eine Transplantation, sondern wirklich das, wovon man immer träumt, die Pille, die wirklich gegen Krebs helfen kann. Und dann kommen wir weiter, bei denen eben diese Art von medikamentöser Therapie nicht hilft. Dann kommen wir eben zum Thema der Stammzelltransplantation, was eben unser Spezialgebiet hier ist.
Genau, und wenn man eben nicht erkrankt ist an Blutkrebs, dann bekommt man mit Stammzellentherapie bzw. Spende in Berührung, weil man beispielsweise einen Flyer im Briefkasten hat, weil man in der Presse, Medien, an Plakaten, im Social Media, in Kettenbriefen, wie auch immer man bezeichnen will, mitbekommt, dass jemand irgendwie eine passende Spende braucht. Bei manchen endet da vielleicht auch schon der Kontakt mit diesem Thema, weil man irgendwie Scheu davor hat, weil es einem zu komplex ist, weil das Thema zu schwer ist. Deswegen finde ich es gut, wenn wir es heute nochmal ein bisschen transparenter machen können und vielleicht auch einen leichteren Zugang dazu finden in so einer Podcast-Version. Also wie genau funktioniert so eine Stammzellentransplantation? Was muss man sich darunter vorstellen?
Fangen wir mal mit der Seite des Patienten an, sozusagen, dass das der Patient wird in irgendeiner, wir haben einen Patienten, bei dem eine andere Therapie nicht mehr funktioniert. Also da die Stammzelltransplantation, also ganz wichtiger Einschub, wir reden immer von der Blutstammzelltransplantation und das ist eine völlig seriöse, seit vielen Jahrzehnten inzwischen eingeführte Behandlung. Es gibt Stammzelltherapien, die in den unseriösen Bereich gehen, die haben nichts damit zu tun. Also wir machen keine Anzüchtung von Stammzellen oder sowas, sondern wir haben wirklich das blutbildende System eines Spenders, das auf einen Patienten übertragen wird. Es kann auch der Patient selber sein, der quasi spendet und das Ganze wird beiseite gelegt, dann kommt eine Chemotherapie, dann bekommt das zurück. Aber wir reden jetzt hier von den Spendern. Also den Einschub möchte ich machen, ja, weil klar. Stammzellen hat so einen Touch, der uns hier nicht betrifft.
Ja.
Genau, der Patient wird, also wir haben einen Patienten, für den eine andere Therapieform nicht in Frage kommt oder einfach nur schlechtere Ergebnisse hat, weil ein großer Vorteil der Stammzelltransplantation ist, wenn alles gut geht, ist der Patient geheilt. Mit dieser Einschränkung des Wenns, es geht nicht immer gut, es kommt auch auf den Patienten an, auch auf Vorerkrankungen, auch darauf, wie gut der Spender passt, logischerweise. Aber es ist eine der Therapien, mit denen wirklich eine vollständige Heilung erreicht werden kann. Und das ist bei ganz vielen anderen Therapieformen eben nicht der Fall. Die kann man langfristig behandeln und zurückdrängen, aber man bleibt immer krank als Patient und die Stammzelltransplantation kann heilen. Das ist ein ganz wichtiger, besonderer Aspekt.
Ja, also ein guter Punkt.
Ja, also deswegen geht man auch bei Erkrankungen, wo man sagt, die kann ich jetzt medikamentös irgendwie therapieren oder immer im Schach halten, also therapieren. Manche kann ich auch heilen mit Medikamenten, was anderes. Aber die Formen, die ich jetzt langfristig, lang dauerhaft behandeln könnte, da ist halt auch die Frage, wenn ich ein junger Mensch als Patient bin, dann ist halt vielleicht besser, ich bekomme eine Therapie, die die Chance hat zu heilen, selbst wenn ein kleineres Risiko auch dabei sein kann durch die Therapie, als mein Leben lang schwer verträgliche Medikamente zu nehmen. So in der Aussetzung. Das heißt, also nehmen wir den Patienten nochmal. Wir haben Patienten, für den eben die Therapie angemessen ist. Der wird vorbehandelt im Sinne von, dass das eigene Immunsystem außer Kraft gesetzt werden muss, weil sonst gibt es so einen Krieg zwischen den beiden Immunsystemen, also dem alten blutbildenden System mit den Krebszellen gegen das neue gespendete System. Das ist eine Vorbehandlung von einigen Tagen bis Wochen. Und die Transplantation selber sieht da nicht großartig anders aus als eine Bluttransfusion. Es ist einfach ein Beutel mit Zellen, in dem Fall ein bisschen heller als eine Bluttransfusion, der über die Vene oder über einen venenkatheterzentralen Zugang in den Patienten läuft. Das ist die Transplantation. Was die Besonderheit dabei ist als Komplikation, anschauen, ist, wir haben ja ein neues Immunsystem. Und dieses neue Immunsystem ist quasi das Stärkere. Das hofft man auch, das will man auch, weil das neue Immunsystem dann auch die Krebszellen als Feind erkennt und, wenn die nicht vernichtet sind, abräumt. Das ist auch der Effekt, wie es wirklich geheilt wird. Also man ersetzt nicht einfach was, sondern man bringt eine neue Polizei ins Spiel, die nicht mehr auf dem einen Auge blind ist und deswegen die Krebszellen erkennt. Und die große Gefahr dabei ist halt auf der anderen Seite, dass die nicht nur die Krebszellen, sondern auch andere Teile des Körpers als fremd oder Feind erkennt und angreift. Das heißt, bei einer Organtransplantation bekommen wird im schlechten Fall das Organ wieder abgestoßen. Dann geht die Niere halt kaputt, die man transplantiert bekommen hat. Bei der Stammzelltransplantation ist es quasi umgekehrt. Da ist die Komplikation, dass das neue Immunsystem den Empfänger angreift.
Okay.
Es kann auch einfach nicht anwachsen, es ist was anderes, aber das ist die klassische Nebenwirkung, die eigentlich bei einer Transplantation auftritt, in akuten Formen, die oft gut beherrschbar sind. Es gibt aber auch chronische Formen, das ist so die große Komplikation, die in einigen Prozent der Fälle auftreten kann. So, dann würde ich sagen, reden wir kurz über die Spenderseite oder lang oder je nachdem, wie viel das haben, weil das ist das Interessante dabei, einfach zu sagen, wenn man den Flyer bekommt oder im Fernsehen oder viel auf Plakatwänden oder Social Media, was inzwischen ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist oder was auch gerne durchgeführt wird, weil es dann auch vieles erklärt direkt, sind Schulstunden, die sich wirklich aktiv damit befassen. Also ein richtiges Schulprogramm, Biologieunterricht, Oberstufe. Dementsprechend kann man da eine ganze Stunde zu dem Thema machen und das passt auch inhaltlich rein. Was kommt auf mich zu, wenn ich mich registrieren lasse? Die reine Registrierung erfolgt inzwischen eigentlich ausschließlich über Wangenschleimhautabstriche. Also Stäbchen rein Spender sein, haben wir früher gesagt, hat sich ein bisschen durchgesetzt. Das heißt, man braucht da mehrere, um sicherzugehen, dass man genügend, weil es geht nicht um Speichel genau genommen, sondern um die Zellen im Mund, die man haben will. Und aus diesen Zellen im Mund kann man dann im Labor die Gewebemerkmale bestimmen, die zur Bestimmung der Übereinstimmung mit einem späteren Patienten notwendig sind. Das heißt, die Registrierung selber ist ein bisschen Papierkram, aber im Prinzip heute, man fordert es im Regelfall einfach online an, das ist einfache Eingabemaske, kriegt dann dieses Set nach Hause zugeschickt. Oder es gibt auch immer wieder, aber durch Corona mussten wir natürlich aussetzen eine Weile dabei, öffentliche Aktionen, die dann in irgendeiner Mehrzweckhalle vor Ort stattfinden, wo häufig auch ein Patient vor Ort dahinter steht. Dann haben wir also diese Stäbchen, die im Labor sind. Und dann ist man, wenn das alles da vorhanden ist, also die Werte da sind, die Einwilligungserklärung ausgefüllt werden muss, der Kram ist natürlich auch immer notwendig, dann ist man registrierter Spender. Und dann kommt es eben darauf an, also alle Daten von registrierten Spendern, egal ob bei der DKMS, wir sind jetzt weltweit die größte Einrichtung dieser Art, aber wir sind bei weitem nicht die einzige. Es gibt in Deutschland noch fast 30 weitere Mitbewerber. Also überhaupt kein Thema dabei. Es ist auch wirklich gut, weil wir waren nicht die Ersten, dass es die gibt. Also insoweit ist das eine feine Sache dabei. Weltweit gibt es inzwischen so um die 43 Millionen registriert an Spendern. Klingt jetzt erstmal fanatisch, fantastisch groß, aber es reicht halt eben immer noch nicht aus. Und das heißt, jeder, der sich registriert in einer Datei, DKMS oder irgendwo anders, wird in ein zentrales Register. Also die Daten fließen dort ein in einer pseudonymisierten Form, also Datenschutz ist gewährleistet, aber die Gewebemerkmale findet man dort. Und wenn ich jetzt ein Arzt bin und für einen Patienten einen Spender suche, dann gehe ich mit den Merkmalen des Spenders einfach in diese Datenbank und mache einen Abgleich und kriege dann die Treffer ausgespuckt.
Okay.
Das heißt, der Patient sucht in Deutschland, völlig egal. Und der Spender kann dann entweder nebenan sitzen oder in Nordamerika oder in Australien. Also das ist tatsächlich relativ weltweit, natürlich mit einem gewissen Verbindung bei vergleichbarem ethnischen Hintergrund. Das heißt, die Suchen laufen dann in einer Datenbank.
Und wenn ich einmal drin bin in dieser Datenbank, mich registriert habe, beispielsweise bei Ihnen, und bekomme dann natürlich irgendwie regelmäßig irgendwie noch Post, dass man aufgerufen wird, sich zu registrieren. Aber wenn ich einmal drin bin in der Kartei, dann muss ich eigentlich nichts mehr weiter tun, weil ich immer weiter mitlaufe. Ich muss nichts updaten, oder?
Ja, das wäre fein. Also was wir da bitten und viel von der Kommunikation, wenn Sie bei uns registriert sind, die Sie bekommen, irgendwelche Mailings im Jahr, die haben auch ganz, ganz vorrangig den Zweck, die Adresse zu aktualisieren. Weil das recht häufig ein Fall ist. Also jetzt ist es heutzutage zum Glück so, dass die Kontaktaufnahme fast nur noch über E-Mail und Handynummer erfolgt. Also sozusagen, wenn man umzieht, bleibt das im Regelfall erhalten. Aber wenn man einen neuen Handyvertrag hat und eine neue Nummer hat, das sind Informationen, die für uns wirklich wichtig sind. Weil wenn dann, also es ist jetzt nicht so, wenn ein Auftrag kommt oder eine Anfrage kommt, dass man binnen 24 Stunden alles stehen und liegen lassen muss. So ist es dann auch nicht. Aber eine Adresse zu recherchieren dauert halt Wochen, wenn man es über das Einwohnermeldeamt macht oder über die Eltern hinterher versucht, was auszukriegen oder über vorherige Bewohner der alten Adresse. Insoweit ist uns die aktuelle Adresse, da geht es eben primär um die Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer, extrem wichtig. Und das ist auch so ein bisschen der Zweck von vielen von diesen Ansprachen, dass man einfach im Austausch bleibt, um einfach zu erfahren, habe ich noch gültige Kontaktdaten? Und zum anderen, wenn ein Spender feststellt, ich habe jetzt selber einen Herzinfarkt, eine Krebserkrankung oder ich möchte einfach überhaupt nicht mehr, dann ist das natürlich auch ein guter Anlass, in dem Moment mitzuteilen, nee, es geht jetzt nicht oder es geht mal eine Zeit nicht. Oder bei Frauen häufig, ich bin schwanger, ich kann zur Zeit nicht. Das ist eine Information, die uns natürlich interessiert.
Ja, warum geht das nicht? Damit kommen wir, glaube ich, schon zu dem Punkt, wie geht's denn dann weiter? Man ist ja Kartei drin, man wird benachrichtigt, oder ist jemand, der passt, da ist ein genetischer Zwilling. Was passiert dann?
Gehen wir mal vom Regelfall aus, logischerweise. Das ist das Einfache, was dabei geht. Also es würde normal so gehen, dass man angeschrieben wird, dass hier eine Suche stattfindet und von den Merkmalen, die bisher bekannt sind von dem Spender, wahrscheinlich eine Übereinstimmung mit dem Patienten vorlegt. Dann will man von diesem Spender, dieser Spenderin, nochmal eine Blutprobe haben. Zum einen, weil man nochmal bestätigt, dass die Merkmale stimmen, aber das ist heutzutage erst, also falsch sind sie ganz selten und wenn man sich in den letzten Jahren registriert hat, sind sie auch vollständig. Das war eher früher so ein Thema, weil man dann nur ein paar Merkmale bei der Aufnahme bestimmt hat. Es geht also darum, dass die Merkmale wirklich die sind, die in der Datenbank sind und man macht nochmal ein Screening nach Infektionsmarkern. Jetzt haben wir ganz wenig Spender, die HIV-positiv sind. Das passiert vielleicht einmal im Jahr, dass man da jemanden feststellt, aber neben den bekannten Infektionsmarkern, Hepatitis, HIV, ist da eben auch ein Marker dabei, der für die, also der nicht wirklich wichtig für die Gesundheit des Spenders ist, aber der auch übereinstimmen sollte zwischen Spender und Patient. Zytomegalie-Virus, abgekürzt CMV, das ist einfach ein Allerweltserreger, der aber bei einer Transplantation für den Empfänger große Probleme bereiten kann. Das ist also eher wie ein zusätzliches Merkmal zu sehen als ein gefährlicher Marker. Für den Spender ist egal, was er da hat, aber für die Auswahl. Das heißt, man will eine Blutprobe, kriegt einen Gesundheitsfragebogen. Bei uns in Deutschland ist es so, dass ungefähr 80% der Spender dann auch weitermachen können oder wollen. Einer der häufigsten Gründe, weshalb es nicht weitergeht, ist tatsächlich Schwangerschaft. Fällt also wirklich recht häufig bei Frauen, bei typische Altersgruppe auf. Man hat einen Gesundheitsfragebogen und eine Blutprobe und dann kann man davon ausgehen, wenn man diese Anfrage gekriegt hat, dass so etwa jeder Fünfte dann auch tatsächlich aufgefordert wird, wirklich zu spenden.
Und dann?
Dann kommt man in die wirkliche Spende, ganz genau. Dann geht es eben darum, dass man in einem der professionellen Entnahmezentren, eine ganze Reihe inzwischen, mit denen wir oder die anderen großen Dateien zusammenarbeiten, eine körperliche Voruntersuchung, eine physikalische Untersuchung stattfindet, dem nochmal alle möglichen Blutwerte bestimmt werden, aber auch Herz und Lungen geprüft, wie man sagt. Also jetzt nicht, es sind ja normalerweise junge, gesunde Menschen, wahnsinnig viel macht man nicht, aber ein EKG oder einen Ultraschall macht man, all das, was problematisch ist, für eine Stammzellspende würde dort geprüft werden, unter Umständen auch die Narkose. Tauglichkeit, weil, und jetzt kommen wir zu den Entnahmeverfahren. Es gibt zwei Möglichkeiten, Stammzellen zu spenden. Das eine, was wir noch so 10% zurzeit durchführen, was auch bleiben wird, ist eine Operation, kleiner operativer Eingriff, aber in Vollnarkose, bei dem aus dem hinteren Beckenkamm, die kann man gut tasten dabei, also muss man auch, weil auch der Operateur kann den gut tasten, mit einer kräftigen Nadel eingestochen wird und die Stammzellen einfach abgesaugt werden dabei. Da nimmt man so 1 Liter bis 1,5 Liter, je nach Größe des Spenders, Blut-Knochenmark gemischt daraus. Klingt jetzt ein bisschen martialisch, ist aber kein, also da gibt es keinen großen Schnitt oder sowas. Man hat natürlich einen blauen Fleck an der Entnahmestelle und es fühlt sich an, als ob einem Pferd getreten hätte. Aber es ist jetzt an sich kein weiter komplizierter Eingriff mit besonderen Komplikationen über das hinaus. Aber eben eine Vollnarkose mit den entsprechenden, sagen wir mal, Unannehmlichkeiten. Das redet keiner weg. Und der absolut größte Teil der Entnahmen findet aus dem peripheren Blut statt. Wer mal Blut gespendet hat, kann sich das vorstellen. Wer mal Plasma gespendet hat oder Blutblättchen, das ist genau dasselbe Verfahren. Man ist eine Maschine angeschlossen mit zwei Schläuchen und diese Maschine filtert dann Zellen einer bestimmten Größe, in unserem Fall die Stammzellen oder weißen Blutkörperchen, aus dem Blut und der Rest fließt wieder zurück. Und man ist mal so eine Kaffeetasse, die außerhalb des Körpers in dieser Maschine ist. Und das läuft immer ein paar Stunden und dann wird halt der Teil des Blutes, den man haben will, gesammelt. Können die Plättchen sein, können es Plasma sein, bei uns sind es eben die Stammzellen.
Ja, und zeitlich gesehen, wie lange dauert dann sowas? Also bin ich da einen Tag, eine Woche, ein Wochenende mit als Spender
Ja,
beschäftigt?
das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eins noch nicht gesagt. Es ist nicht so, dass Sie da unvorbereitet hingehen können. Sie müssen vorher über 4 Tage ein Medikament spritzen, das dazu führt, dass die Blutstammzellen aus dem Knochenmark, wo sie sonst normalerweise sind, auch ins Blut auswandern, damit man die überhaupt damit rausfischen kann. Das heißt, dieses Medikament wird normalerweise 4 Tage vorab, aber kann man selber spritzen, ist wie eine Thrombosespritze, 4 Tage vorab spritzt man sich das, am 5. Tag geht man zu dieser Entnahme, das heißt Apherese, aber Begriff gilt eben auch für Plasmaspenden oder Plättchenspenden. Und der Regelfall ist so ein Vormittag, dass die Entnahme selber stattfindet. Und dafür ist, wenn man halbwegs in der Nähe des Zentrums wohnt, kann man morgens anreisen. Dann ist keine, also es geht hier nur um eine logistische Frage, aber man muss nicht über Nacht bleiben, nicht stationär bleiben. Aber es ist natürlich in vielen Fällen bequemer, im Hotel zu bleiben und dann dorthin zu gehen. Aber das ist eine, kommt eben auf die Entfernung.
Und habe ich denn jetzt, wenn Sie auch sagen, klingt jetzt so ein bisschen martialisch, wenn man da eine Nadel im Rücken hat, welche Risiken und Gefahren gibt es denn für meine eigene Gesundheit, die dann auch danach noch, also gibt es irgendwas für mich als Spender, wo man sagt, Risiken und Nebenwirkungen sehen folgendermaßen aus?
Das ist für uns eine sehr interessante Frage, weil das natürlich etwas ist, was man bei dem Verfahren, gerade wir reden ja von freiwilligen Spendern, die wirklich keinen Nutzen davon haben. Also wirklich, wo man sehr, sehr hohe Anforderungen an die Sicherheit stellen muss. Und deswegen machen wir, aber auch die anderen Zentren, aber wir machen das sehr, sehr lange und sehr ausgiebig und wir sind halt sehr groß. Deswegen haben wir auch die entsprechenden Daten dabei. Seit vielen Jahren eine sehr ausführliche Spender-Nachbeobachtung. Das heißt, Sie bekommen, wenn Sie gespendet haben, über 10 Jahre hinweg Fragebögen, um zu erfassen, ob dort irgendetwas aufgetreten ist. Also es geht nicht darum, dass wir mit langfristigen Nebenwirkungen in irgendeiner Weise rechnen oder da etwas bekannt wäre. Aber würden wir nicht fragen,
Ja, wüsste
müssten
man
wir
es
es ja
nicht.
nicht. Ja. Und deswegen, also wir haben wirklich in der Größenordnung mehrere hunderttausend dieser Fragebögen und haben entsprechend auch die entsprechende Kenntnis, dass wir aus gutem Gewissen sagen können, und das ist etwas, was ich persönlich seit vielen Jahren betreue, uns ist nicht bekannt, dass es zu irgendwelchen Spätfolgen im Sinne von Sachen gibt, die lange nach einer Spende auftreten. Ist. Was ich nicht, also wo ich auch sagen würde, da müssen wir ehrlich sein, ist dabei, natürlich kann es in seltenen Fällen bei der Spende selber zu Komplikationen kommen. Wir haben immer das Klassische, jeder operative Eingriff kann eine Blutung haben, kann einen Nervenschaden im schlimmsten Fall hervorrufen, auch bei der Apherese, also bei diesem Nadellegen. Jeder Blutspender wird darüber aufgeklärt, dass man da einen Nerv treffen kann. Wie gesagt, es geht hier um ganz seltene Fälle dabei, also nicht, dass man jetzt damit rechnet, aber dass es diese Komplikationen gibt, die sich direkt auf die Entnahme beziehen, das ist ein Fakt, keine Frage. Da wird man auch entsprechend drüber aufgeklärt. Was es auch noch gibt, sind bekannte Nebenwirkungen dieses Medikaments, von dem ich geredet habe. Das ist ein sogenannter Wachstumsfaktor. Das ist ein bisschen irreführend, die Bezeichnung im Deutschen. Wachstumsfaktor ist so eine Art Hormon, das wird dann auch mehr gerne missverstanden, aber so ein Botenstoff, der dazu führt, dass sich im Gewebe etwas tut. Ganz einfach gesagt. Also man wächst nicht, so ist es nicht, aber so heißt er eben. Und der hat bekannte Nebenwirkungen, der macht Knochenschmerzen vor allem, also gerade da, wo er wirkt, hat man halt das Gefühl, wie bei einem schweren grippalen Infekt. Der macht in seltenen Fällen auch, dass die Milz sehr stark anschwillt. Das ist quasi eine erwartete Wirkung. Und wenn es dann zu einer Komplikation kommt, ein Fausthieb zum Beispiel wäre sowas Klassisches, dann kann die Milz auch reißen. Also wir haben das in Deutschland noch nie gesehen. Wir reden jetzt hier von seltenen Fällen, aber es ist eindeutig beschrieben. Das heißt, da gibt es in diesen 5 Tagen noch so ein paar mögliche Nebenwirkungen, auf die man achten muss. Also man stirbt auch nicht, wenn die Milz reißt, wenn man vorher weiß und jeder weiß, das kann passieren. Dann ist es halt eine Komplikation. Das ist jetzt nicht ein Herzinfarkt oder ein Hirnschlag oder sowas, der dabei eintritt.
Könnt ihr mir aber vorstellen, dass sowas viele dann jetzt abschreckt, wenn sie sagen, ja, also das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, dass das schon für viele dann eben eine Hürde ist, diesen Schritt dann zu gehen, Spender zu werden. Gibt es wahrscheinlich auch eine Abbruchquote, weiß ich nicht. Man wird ausgewählt als Spender, dann kriegt man zu hören, was alles folgt und dann wird gesagt, nee, doch lieber nicht?
Ich finde das vernünftig zu sagen, also auch bei einem operativen Eingriff auf einer Freiwilligkeit, dass man wirklich vernünftig darüber aufklärt. Also das Schlagwort ist der sogenannte Informed Consent. Wir sagen da wirklich ganz offen, es kann Nebenwirkungen geben, der Entnahme selber, überhaupt gar keine Frage. Spätfolgen sind uns wirklich keine bekannt. Also glauben wir auch, dass die nicht auftritt. Es passiert wirklich in seltenen Fällen, aber man wäre unehrlich, wenn man sagt, da kann es nicht sein, dass Sie 2 Wochen Schmerzen im Rücken haben, in der Größenordnung. Ich denke, das sollte es nicht sein. Wenn wir darauf gehen, wie viele Spenden brechen ab. Also wir sind, wenn es dann wirklich um die konkrete Spende geht, so etwa bei 1%. Dann gibt es noch vielleicht in derselben Größenordnung Spender, Spenderinnen, die sich erst so ein bisschen rausreden und sagen, ja, aber jetzt nicht, ich kann gerade nicht so derart. Aber die Quote ist eigentlich recht gering. Also es ist ein viel größeres Problem in den Zahlen her. Also wir haben tatsächlich viel mehr Spenderinnen, die schwanger sind, als solche, die sagen, ich möchte nicht weitermachen.
Und die sind auch wirklich schwanger, oder?
Ja, das ist ja glaubwürdig, gar keine Frage. Das ist halt typisch die Altersgruppe. Man möchte jüngere Spender haben und das heißt, bei Frauen ist man da halt eben im Familienplanungsalter. Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich auch eine medizinische Abklärung stattfindet und auch da sind wir in der Größenordnung von 5-10% der Spender, die zumindest zeitweise aus Gesundheitsschutzgründen für den Spender im Regelfall nicht zugelassen werden. Das ist deutlich mehr als diejenigen, die nicht weitermachen wollen, muss man fairerweise sagen.
Und was macht das Ganze jetzt so schwierig, einen geeigneten Spender, eine geeignete Spenderin zu finden, weil dann doch jeder so individuell ist, dass der Zwilling, der passt oder die passt, so schwer zu finden ist? Oder gibt es die eigentlich schon in breiter Masse, nur man findet sie nicht, weil sie sich nicht registrieren? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist eine sehr gute Frage, die man auch immer sehr gut erklären muss. Wenn ich sage, es gibt 42 Millionen registrierte Spender und wenn wir in Deutschland angehen, da sind wir ungefähr bei 10 Millionen. Davon träumen die Blutspendedienste, so viele zu haben. Aber das reicht nicht. Das liegt eben daran, wichtig, dass man spenden kann, ist, dass die Gewebemerkmale übereinstimmen. Das ist eine besondere Art Gewebemerkmale, die auf den weißen Blutkörperchen sitzen, die heißen HLA, gehe ich jetzt nicht in die Tiefe. Und da ist es eben so, da gibt es nicht nur sehr viele davon, zigtausende, sondern die sind auch sehr unterschiedlich häufig. Das heißt, wenn Sie ganz viel Glück haben als Patient, haben Sie in Deutschland die häufigste Ausstattung damit. Also man hat da normalerweise 10 der Größenordnung, wie man heute redet, also 2 mal 5 davon. Und wenn Sie das Glück haben, haben Sie die häufigsten, dann würde jeder 300. passen. Sie können sich vorstellen, wie einfach es ist, da einen Spender zu finden. Da ist in jedem Dorf sitzen welche. Es gibt aber auch Merkmale, also Kombinationen, die so selten sind, dass auf der ganzen Welt keiner passt.
Okay.
Und das ist das Entscheidende. Also ein Teil der Patienten hat Glück und recht viele Spender. Ein anderer Teil hat nur ein paar und andere haben gar keine Spender. Und in vielen Fällen geht es dann eben auch nicht nur darum, gar nichts zu haben, ist so ein bisschen, da hat die Medizin Fortschritte gemacht. Es gibt so Tricks, wie man dann doch noch Spender findet. Aber die passen halt nicht perfekt. Und dann sind die Nebenwirkungen deutlich größer. Und es geht in vielen Fällen eben darum, nicht nur einen irgendwie passenden Spender zu finden, sondern der sollte noch eine Reihe anderer Merkmale mitbringen, zum Beispiel jung zu sein. Das ist einfach ein Vorteil, dann sind die Zellen einfach gejüngt. Also
Es
ist auch eindeutig belegt, dass das besser ist.
Also wird's ja auch gar nicht,
Ergebnis besser.
Also wird's ja auch gar nichts bringen, das war jetzt so mein Gedanke, dass wenn sich einfach jeder auf der Welt registriert, dann würde ich einfach für jeden auch einen passenden Heilungsweg finden. Höre ich heraus, dass das ja eben nicht immer dann der Fall ist, weil jemand dann doch so spezielle Merkmale hat, die dann nicht hundertprozentig passen, ne?
Wir gehen davon aus, da wir immer wieder noch nach, wir haben alleine der DKMS 11,5 Millionen Spender typisiert, wir finden immer noch neue Merkmale, da finden auch neue Mutationen statt. Das heißt, für jeden nicht. Wäre jetzt jeder auf der Welt registriert, wäre natürlich die Chance, einen Spender zu finden, für die meisten doch irgendwie da. Also klar würde es etwas bringen, wenn jeder, zumindest jeder, der gesundheitlich in der Lage ist und primär auch mal willens. Also wer das absolut nicht will, dann möchte ich auch nicht überreden. Aber meistens geht es ja darum, dass man noch nicht dran gedacht hat, es zu tun.
Ja.
Wenn die alle registriert wären, würde es sehr viel bringen. Und ein anderer Aspekt, der noch eine Rolle spielt dabei, auch viel in dem, was in der Kommunikation läuft, ist, sag mal, Westeuropäer, es gibt diesen schrecklichen Begriff Kaukasier dafür, also so diese weisen Europäer, die überall auf der Welt allerdings leben, ist die Chance, einen passenden Spender zu finden, deutlich besser als für andere Bevölkerungsgruppen. Es liegt einfach daran, dass die meisten registrierten Spender auch aus dieser Gruppe kommen. Für jemanden, der aus einem afrikanischen Land kommt und im schlimmsten Fall dann noch ein gemischtes Elternhaus hat dabei, da ist es einfach, weil diese Merkmale hängen schon ein bisschen mit der Herkunft zusammen. Da stehen die Chancen wirklich sehr schlecht.
Also meine Schwester, mein Bruder, mein Papa, meine Mama wären wahrscheinlich eher geeignet.
Bei Geschwistern ist es so, bei Geschwistern ist es nochmal eine andere Nummer. Da gibt es eine rein klassisches Mendelsches Erbgesetzvererbung. Da gibt es eine 25% Chance, dass ihre Schwester exakt passt. Also wirklich 100%. Und zwar besser geht's dann gar nicht. Nicht nur ähnlich ist, also die ist dann wirklich identisch, was diese Gewebemerkmale angeht. Kann aber auch genauso groß 25% gar nicht passen. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man aus einer Gegend stammt, wo in Deutschland, wo keine großen Umzugsaktionen die letzten Jahrzehnte stattgefunden haben, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass, weil sich einfach die Familien über lange Zeit dort ausgebildet haben, dass dann sehr ähnliche Merkmale vorhanden sind.
Ich stelle es mir unglaublich verzweifelnd, hilflos vor, wenn man einen Spender dringend sucht, aber keinen findet. Man möchte, glaube ich, jeden persönlich anrufen und fragen, bitte registriere dich und mach mit. Also ich persönlich möchte nicht in dieser Lage sein, die so ausgeliefert zu sein. Ich glaube, das ist dann oft ein Gefühl, was die Erkrankten dann haben, weil sie suchen nach Hilfe, aber bekommen sie dann nicht, ne?
Das ist tatsächlich ein wirklich wichtiger Punkt und auch viele von den Patienten, die dann sich bei einer von diesen Registrierungsaktionen vor Ort beteiligen oder abgebildet sind. Es ist jetzt nicht, also einmal ehrlich, ob man jetzt in dem Ort jemand findet, ist was anderes, aber das sind eben gerade die Patienten, wo man nicht in die Datenbank geht und 2000 Treffer findet. Es gibt eben tatsächlich immer wieder Leute, die ganz schlechte Chancen haben und dann wirklich mit Überbrückungstherapien und einfach nicht die optimale Therapie angehen können. Wir haben einen Patienten in Großbritannien, weil wir da auch täglich tätig sind, der sucht, der ist der kann sich stabil halten, der ist auch in den Medien sehr aktiv, aber der sucht seit Jahren einen passenden Spender und findet keinen. Das ist ein ganz bekanntes Gesicht dort durch Social Media. Aber es gibt einfach, obwohl das auch so ein klassischer weiser mittelalter Mann ist, es gibt einfach auch für ihn keinen passenden Spender. Und das ist sicherlich verzweifelnd. Ja, unbedingt.
Aber wenn ich von Ihnen höre, Heilungschance liegt bei fast 100%.
Will ich nicht einschränken. Ja, das gibt es. Es gibt es schon. Also das ist nur, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, es gibt so viele unterschiedliche Formen und Vorerkrankungen. Also bei den Leukämien, den klassischen, ist es so, bei den Leukämien lebt die 10 Jahre Überlebensquote. Also Heilungschance ist immer so ein Thema. Aber quer über alle Formen und Therapieformen, tatsächlich nur bei etwa einem Drittel. Bei anderen Formen ist es wesentlich besser. Bei Kindern zum Beispiel, wenn die transplantiert werden, passenden Spender haben und einfach die Therapie überleben, dann haben die eine fast hundertprozentige Heilungschance. Also es richtet sich sehr nach dem Alter und der Form bei dem Ganzen, aber das kann von 99% zu 10% gehen. Aber auch bei den 10% ist es dann die einzige Chance. Also immer noch besser als nichts, muss man sagen.
Aber wenn ich den passenden Spender gefunden habe, 1:1 und das wirklich matcht, dann läuft alles top bis zum Lebensende, also bis normalen Lebenserwartung oder?
Na, es gibt Ja, es läuft in vielen Fällen so. Es kommt auf die Erkrankungen. Es gibt also Fälle, in denen kommt die Erkrankung wieder, weil auch das neue System das nicht ergreift. Das kommt wirklich vor, je nachdem, wie aggressiv das ist. Es gibt aber auch Erkrankungen, wo man weiß, die kommen nicht wieder und dann ist es der Fall. Und die Transplantation selber, also diese umgekehrten Abstoßungsreaktionen. Und man ist ein paar Wochen sehr immungeschwächt und kann deswegen von Infekten befallen sein. Aber eigentlich ist so, wenn man mal die ersten Monate überstanden hat, so nach 3, 4 Monaten und dann alles klar ist und kein Relapse, also eine Rückkehr der Erkrankung kommt, dann stehen die Chancen wirklich sehr gut.
Ja, man klammert sich in der Situation ja an jeden Strohhalm, den man finden kann, und hofft, dass es gut geht. Und wenn man es nicht ausprobiert, weiß man am Ende nicht, ob es nicht doch klappt und gepasst hat. Da ist, glaube ich, für jeden nur verständlich, wenn man da jede Spender sehr gerne ja annimmt und hofft, dass es einen das Leben verlängert. Ich finde, es zeigt einfach nur, wie wichtig es ist, sich zu registrieren. Kann allerdings auch verstehen, wenn manch einer Hemmung hat, weil er sagt, ja, ich weiß nicht so richtig, ob ich mich da wohlfühle, wenn ich eine Nadel im Rücken habe, irgendwelche Nebenwirkungen habe. Das ist auch eine menschliche Sache. Ich finde, es macht noch mal schwieriger, wenn man die Person kennt, wenn es noch eine engere Beziehung geht, das Ganze menschlicher wird auf eine andere Ebene als auf eine neutrale, ich spende und rette damit und weiß aber nicht wen. Ich glaube, es ist auch noch mal ein Unterschied, ne?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch zu sagen, also wenn man denkt, man kann es machen, also zum einen auch, man kann sich auch registrieren lassen, wenn man sagt, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall dieses, also ich bin mir nicht sicher, sagen wir so, ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit der Nadel im Rücken möchte. Wenn man das erstmal offen macht, ist das völlig in Ordnung, das auch mal mit ein bisschen Vorbehalt zu machen, sollte es nicht tun, wenn man es von vornherein nicht machen möchte. Aber wichtig ist dabei, wenn Sie sich registrieren lassen, Sie haben damit Ihre Seele nicht verkauft. Sie können jederzeit sagen, ich möchte nicht weitermachen. Es ist verdammt unfair, das erst in der letzten Minute zu
Ja,
tun.
glaube
Das ist eine blöde Sache, weil da
ja.
natürlich Hoffnungen geweckt sind. Aber zu jedem vorherigen Schritt, wenn wir Sie kontaktieren und sagen, hier ist eine Suche, bei der Sie passen und Sie sagen, oh, ich habe es mir überlegt, ich möchte nicht mehr. Das ist komplett Ihr Recht. Also das sehen wir auch ganz genau. So kann sich immer Lebensumstände ändern, Einstellung ändern. Das ist völlig legitim. Also man hat da nicht irgendeinen Knebelvertrag unterschrieben und muss dann auch bis zur letzten Minute durchgehen. Deswegen finde ich es gut, wenn jeder, der sich's vorstellen könnte, mal allgemein vorstellen könnte, sich eher registrieren lässt, weil es ist nicht wirklich verpflichtend. Also man sollte es schon ernst nehmen, aber man hat nichts unterzeichnet, was einen zwingt, etwas weiterzumachen.
Thilo Mengling von der DKMS, danke fürs Gespräch, danke für die Aufklärung. Mehr Infos und Details findet ihr auf der Homepage. Alle Antworten zu den wichtigsten Fragen. Auch nochmal den Link zur Registrierung, packe ich euch in die Beschreibung zu dieser Folge. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Alles klar, vielen Dank.
Tschüss.